das Jahr vor der Pandemie ging das bei mir los, dass ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit mir auseinanderzusetzen. Während der Pandemie habe ich angefangen, mir irgendwie Serien anzugucken, in denen queere Charaktere sind, weil ich das einfach nicht ausgehalten habe und mich gefragt habe, warum halte ich das nicht aus? Weil das ein Auseinandersetzen mit mir selbst.
Herzlich willkommen zu Selbstbilder. Ich bin Saiwa Humsi, Journalistin und Moderatorin. Und ich möchte in diesem Podcast von meinen Gästen wissen, wer sie sind, was sie zu den Personen gemacht hat, die sie sind und wer sie sein wollen. Also ganz locker flockiger Smalltalk, die ganz leichten Fragen des Lebens. Selbstbilder ist inspiriert von der Ausstellung Rinicke Dijkstra Still Moving in der Berlinischen Galerie. Und mein Gast für die heutige Folge ist Podcaster und Entertainer Simon Dömer. Ist das falsch? Ist Entertainer nicht gut?
Nö, auf was?
Soll ich nochmal neu machen? Komm, ich lösche nochmal.
Nein.
Nochmal Neustart.
Ich finde das nur gut. Entertainer, das macht mich zu mehr, als ich bin, würde ich erstmal gerade ganz kurz sagen.
Nein.
Aber da sind wir beim Selbstbild.
Da sind wir direkt
und beim Fremdbild,
im Thema.
Was es da vielleicht einmal ganz kurz gibt. Genau. Wie sehe ich mich eigentlich? Sei mal lieb, dass du fragst. Nein. Ja.
Aber sag da mal ehrlich, also was wäre besser gewesen?
Du, ich bin es, glaube ich, nur gewohnt, als Podcaster vorgestellt zu werden. Deshalb finde ich Entertainer, finde ich nochmal schön.
Du bist ein Entertainer.
Dankeschön.
Weißt du, weil ich finde, so Comedian passt irgendwie nicht und Comedian finde ich auch nicht so gut besetzt. Aber
ja,
Entertainer, du unterhältst Leute.
Mhm, das stimmt.
Das ist doch was.
Ja, das ist gut, das freut mich.
Man würde normalerweise jetzt wahrscheinlich so als Smalltalk-Frage sagen, wie geht's dir?
Mhm.
Aber ich möchte gerne von dir wissen, ob du gerade im Reinen bist mit dir.
Oha, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bin ich im Reinen mit mir? Ich würde erstmal sagen, ja, ich bin im Reinen mit mir. Also jetzt auch im Sinne von was eigentlich gerade ganz kurz? Ich bin im Reinen mit mir, was?
Mit dir als Person und...
Ja, stimmt. Ja, ich ernähre mich gerade gesund. Also da bin ich jetzt gerade nicht so wütend auf mich. Ich glaube, jetzt gerade würde ich sagen, doch, ich bin im Reinen mit mir, weil ich mich mit Dingen auseinandersetze, die vielleicht dafür sorgen könnten, dass ich mich nicht so gut fühle.
Hm. Das muss ja auch keine Leistung sein, ne? Also ich finde, das klingt jetzt auch irgendwie so, als müsste man im Reinen mit sich sein. Aber es kann ja auch ein Prozess sein, genauso wie du gerade sagst.
Aber ich würde trotzdem sagen, ich verstell mich gerade. Also ich verstell mich nicht. Ich glaube, im Reinen sein wäre auch was, wenn ich jetzt hier wäre und so reden würde, wie ich gerade rede.
Ja.
Obwohl es mir eigentlich richtig dreckig geht. Hm. Und ich sagen würde, nee, mir geht's gerade nicht gut. Ich habe meine Ernährung nicht im Griff. Mhm. Ich habe schon wieder Burger Pommes gegessen. Und du denkst, ah krass, okay, das reicht bei dir schon. So, weißt du?
Ja. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, spannend, dass du als erstes Ernährung nennst.
Ernährung kommt.
Also bevor man so auf Mental Health
irgendwas anderes
guckt oder whatever.
Geht. Ja
irgendwie.
Gut, aber die Sache ist ja auch so, wann macht man so diesen Deep Dive
und
sagt sofort so, nee, eigentlich ist es so und so. Also vielleicht wirst du selbst merken, so wir können heute so ein bisschen aufschälen.
Ja, nee, das können wir gleich sehr gerne aufschälen und da weiter in Tiefe drüber sprechen. Ich freue mich total, dass wir jetzt miteinander hier vom Mikrofon reden.
Toll,
und ich bin ehrlich ein bisschen aufgeregt,
musst
was voll random
nicht.
Ist, weil wir uns so gut kennen.
Ja.
Weil wir haben ganz lange zusammen Radio gemacht.
Wir lieben Dua Lipa.
Und wir haben uns, glaube ich, vor 8 Jahren kennengelernt beim Radio zusammen.
Ja.
Und ich wollte dich fragen, ob du dich überhaupt noch daran erinnern
kannst,
dass
so
du mich eingelernt hast.
Ich erinnere mich so doll daran. Das ist auch die Geschichte, die ich manchmal erzähle.
Erfahrung.
Ja, es ist so krass, weil, ihr müsst wissen, Cyber und ich haben beim selben Radiosender, wir haben beim selben Radiosender gearbeitet und ich hatte, also so dann hieß es so, hier kommt wer Neues zum Einarbeiten und ich hatte irgendwie, ich glaube, das war die Mittelsredaktionsschicht. Also auf
irgendeine
so
Redaktionsschicht.
Super random.
Ja.
Und ich weiß noch so, ich muss dir dann zeigen, wie irgendwelche Sachen funktionieren. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich danach gesagt habe, warum wollt ihr die als Redakteurin?
Wirklich?
Ja, weil ich war einfach so, die soll moderieren. Also so,
ich war halt so 20. Also was,
Aber es war so, für mich war überhaupt gar nicht klar, warum du gerade mitlaufen sollst in einer Redaktionsschicht. Weil ich war die ganze Zeit immer so,
Es war total random.
Ja.
Irgendwie wurde ich mit 20 für eine Redaktionsschicht eingelernt und ich weiß nicht,
damit du erstmal weißt, wo dein Platz ist, so ein bisschen.
Genau,
ne?
Ja,
und das
so
nervt mich
das ja
so. Aber so war das ein bisschen. Genau. Und das finde ich so schlimm.
Sich
bei mir war es ja auch so.
Ja.
Und das ist so ein, und deshalb finde ich das so, so toll und deshalb fand ich es auch toll von mir, dass ich sofort gesagt habe, nee, also das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Ja.
Du musst moderieren.
Ja, hat dann trotzdem noch ein bisschen gedauert, aber
ja.
War
das okay für dich damals?
Als du mich eingearbeitet hast?
Ja,
ich kann mich noch genau an den Tag irgendwie dran erinnern und ich kannte dich natürlich auch schon damals vom Hören irgendwie, weil du hattest, glaube ich, irgendwelche Beiträge gemacht oder
wenn
du es durftest, genau, aber ich kannte natürlich auf jeden Fall deinen Namen, ich kannte dich und ich weiß noch, dass es voll, also für mich war es ja eh voll der überfordernde Tag. Ich war so 20, es war so mein großer Lebenstraum, mal zum Radio zu kommen.
Du warst vorher beim offenen Kanal.
Ich war beim offenen Kanal.
Also das heißt, du hast ja auch schon Sachen gemacht einfach.
Genau,
so.
Ich hatte voll viel gemacht, aber für mich war halt dieser Sender, bei dem wir gearbeitet haben, mein so Lebenstraum. Mhm. Und dann war ich da so 20 und durfte so eine Redaktionsschicht machen.
Du sagst uns allen ganz kurz mal.
Ja. Und ich weiß ja, also bei mir war es halt wirklich so, ich habe früher Radio gehört als Kind und ich war so, boah, das wäre so das Best-Case-Szenario, wenn das irgendwann klappt, weil das war für mich das Allercoolste auf der Welt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich da wirklich hinkomme, weil das für mich immer so ein Berufsbild war, wo ich nicht so wusste, wie kommt man da überhaupt hin. Also es war so für mich...
Es ist so abstrakt auch ein
bisschen.
Es ist
so weird irgendwie.
Ja.
So, das passiert nur den...
Da kommen immer Leute, die sagen, Volontariat.
Genau.
Nee, du musst dann dahin, na, musst dich bewerben, da sind immer nur 16 Plätze frei. Naja, nee, das ist dann... Und das ist die ganze Zeit so, ich möchte keine Nachrichten machen. Will sagen, hier ist ein neuer Track von Dua Lipa, wie geil ist der? Findet ihr geil? Dann schickt mal eine WhatsApp ins Studio, genau.
Genau so. Und war das für dich auch so ein Kindheitstraum eigentlich?
Total. Ja. Und das Ding ist aber, ich verstehe gar nicht warum. Weil ich war nie wirklich überzeugt von meiner Stimme zum Beispiel. Also ich habe nicht dieses so dass ich sage, oh, ich habe aber die tollste Stimme der Welt. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Selbstbild und beim Fremdbild. Weil mein Selbstbild von mir war, ja, ich habe halt eine Stimme. Das Fremdbild von mir war aber... Dass Leute mir einfach die ganze Zeit gesagt haben, so schwul, so, ne?
Also schon da, also schon bevor du beim Radio warst.
Total, ja, aber das ist ja so ein bisschen meine Kindheit, meine Jugend ist sehr doll davon geprägt. Also ich bin groß geworden geboren worden bin ich in Nordrhein-Westfalen und meine Eltern haben dann den Move gemacht, dass als ich 8 oder 9 war, sind sie nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, in so ein ganz, ganz kleines Dorf, wo so 200 Leute wohnen. Das heißt also erstmal da war schon was, eine Abgeschiedenheit alleine durch den Ort, in dem ich gewohnt habe, durch das Dorf. Dass ich, wenn irgendwas war oder wenn ich was zu Hause gemacht habe, dann war das immer Radio hören. Ich habe immer Radio gehört die ganze Zeit. Und ich glaube, ich hatte gar keine richtige Vorstellung davon, was ich da eigentlich machen möchte. Außer, dass ich dachte, oh, ich will eine Musiksendung haben. Oder ich habe dann ganz viele Radiosender über Satellit gehört. Also, weil wir hatten irgendwann Satellitenfernsehen und nicht nur mehr 3 Programme. Weil meine Eltern zum Beispiel auch immer so waren, hier wird nicht Pro7, RTL oder sonst irgendwas geguckt. Und dann hatten wir aber irgendwann so eine Schüssel. Und dann konnte ich auf einmal 1 live hören. So. Und da waren Sabine Heinrich war da, die habe ich geliebt.
Oh,
das war
ja
so meine liebste Moderatorin.
Ja.
Ist sie immer noch. Also Sabine, Sabine, falls du das
Liebe
hast.
Grüße
lieb dich, ganz, ganz toll.
Sie mir.
Und genau, also so da hatte ich auf einmal so meine Vorbilder.
Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in so einem großen Radiostudio war, das war mit unserer Kollegin Caro Corneli. Und ich saß da und sie hat mir gezeigt auf dem Pult, sie meinte so, guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wenn man den Song nervig findet, der gerade läuft, den die Redaktion eingeplant hat, dann kann man sich selber einmachen. Und dann hat sie irgendwie so Don't Look Back in Anger, glaube ich, angemacht von Oasis und den so voll mitgegrölt und ich war so, boah, da war ich irgendwie 17 oder so, war so krass, das ist das Leben, Radiosendung moderieren, sich dann
Musik
selber
hören.
Eine eigene Musik anmachen und ich weiß, aber ich könnte jetzt auch nicht beantworten, was mich daran so konkret so geflasht hat, aber ich, dieses Ganze, ne, dass man dann in so einem Studio sitzt und die Technik und alles, irgendwie so dieses Gesamtkonstrukt und das Witzige ist ja, dass wir da beide eine relativ klassische Ausbildung gemacht haben, in den Medien sozusagen, was ja jetzt gar nicht mehr so der Weg ist, den junge Creator oder Entertainer oder
genau,
so gehen,
ja,
ne, weil die würden niemals
ja,
wieder beim
them.
Radio anfangen
good
und eine Ausbildung.
Them. Alles richtig, ja.
Ja, und du bist dann zum Radio gekommen, du warst erst bei Flux FM, ne, in Berlin.
Genau, ja. genau. Also ich habe ganz früher habe ich mal ein Praktikum gemacht, so ein bisschen so Hausfrauen-Radiosender, würde ich eher so sagen. Na, geheimnisvolles Geräusch gab's da, weißt du?
Oh, okay.
Was ist es hier? Also so und danach war ich so, ach nee, ehrlich gesagt, ich will gar nicht zum Radio und dann war ich bei genau Flux FM, hieß damals noch Mutter FM, da war ich erst für ein paar Jahre, da habe ich mein Volo gemacht, also einfach für ganz ganz wenig Geld ganz ganz viel arbeiten. Und dann bin ich zu Fritz und dann war ich bei 1 live. Genau.
Naja, okay. Und bei Fritz haben wir uns auch kennengelernt und da hattest du da anfangs auch mal eine gute Zeit, weil ich weiß, dass wir da beide sehr lange nicht so eine gute Zeit hatten, weil in der Zeit haben wir uns
immer
viel darüber ausgetauscht.
Genau. Weil das Ding ist, es ist ja auch ein bisschen abstrakt, ne? Es ist so was, so, wo ich manchmal so ein bisschen denke, so wer versteht das, wenn man darüber spricht, gerade so über so Radiosachen oder über irgendwelche Sachen, weil
es muss nicht
manchmal
um Radio
so ein bisschen
gehen.
So ist so dieses gesehen werden ist eigentlich so viel mehr der Punkt dabei, ne? Wer sieht einen und das, auf einmal vielleicht sowas da ist, so ein Moment, an dem man merkt, ich entscheide gar nicht, was mit mir als nächstes passiert, sondern dass es andere Menschen gibt, die ein Bild von einem haben und danach entscheiden. Also es gibt immer zwei Menschen oder eine Person, die entscheidet, wie es für dich weitergeht. Also du legst eigentlich dein eigenes Glück, dein eigenes Potenzial in die Hände von anderen Menschen.
Und damit meinst du, dass es natürlich Menschen gibt, die entscheiden, wer darf zum Beispiel eine Sendung moderieren.
Genau, wer darf eine Sendung moderieren, wer darf das gar nicht und woran liegt das? Und aber auch diese Sache, dass man irgendwann lernt, ach so, wann wird mit mir eigentlich darüber gesprochen? Also und wie aufrichtig ist die Person? Also weil natürlich wäre mir mehr damit geholfen, wenn jemand sagen würde, wenn ich irgendwo anfange und mein Ziel ist es zu moderieren, wenn die Person dann zu mir sagt, Simon, ehrlich gesagt, moderieren wirst du hier niemals. Dann würde ich für mich wissen, okay, dann kann ich für mich einschätzen, will ich das oder will ich das nicht. Aber wenn andauernd einem immer so kleine Krumen hingeworfen werden und man dann denkt so, ah, jetzt kann ich vielleicht, ah, jetzt darf ich jetzt vielleicht und dann aber immer wieder nicht, dann gehen so Selbstzweifel los.
Und ich glaube, deswegen ist es auch gar nicht so abstrakt. Also klar, ne, ist vielleicht jetzt eine Radiokarriere für viele irgendwie erstmal etwas, was man sich nicht vorstellen kann, aber jeder kennt es selber, darauf angewiesen zu sein, eine Chance zu bekommen im Leben, eine Chance
und
darauf,
Zweifel zu haben.
Zweifel zu haben, aber auch das machen zu können, was man machen möchte, von was auch immer das irgendwie am Ende abhängig ist. Und da sind wir auch wieder bei Selbstbildern, ne? Also wo siehst du dich, wo möchtest du gerne hin und wie wurdest du dort gesehen und warum wurde dir diese Chance nicht gegeben? Also so hast du dich zumindest gefühlt, dass dir diese Chance lange irgendwie verwehrt wurde. Kannst du dich noch an ein Gespräch von uns beiden erinnern, wo ich zu dir gesagt habe,
das war eye-opening für mich.
Ich glaube, du bekommst keine Sendung, weil du für die zu schwul klingst.
Wie habe ich gesagt? Du hast es anders gesagt und das war für mich der Moment, wo ich das erste Mal, ehrlich gesagt, auch mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, wer ich eigentlich bin. Wir standen draußen, ich war wieder völlig niedergeschlagen. Ich weiß es ganz genau, weil das wirklich ist ein Key-Moment für mich. Deshalb finde ich es auch so schön, dass wir gerade irgendwie einfach darüber sprechen. Wir standen draußen und dann war wieder irgendwas, habe ich gesagt, ach Mann, ich darf nicht moderieren. Also, weil das Ding ist, ich habe immer moderiert, ich habe immer irgendwas gemacht, aber ich habe nie eine Sendung bekommen. Und das war so, mein Traum war, eine Sendung zu haben. Also heute rückblickend für mich auch total abstrakt. Also so dieses, okay, was habe ich da gemacht? Aber es ist alles ein Teil von meiner Geschichte.
Das war halt ein Traum, ja.
Und dann kamst du gerade zu deiner Sendung, ich stand gerade draußen, habe mir vielleicht irgendwas zu trinken geholt in der Kantine und stand da und dann kamst du gerade, und habe ich dir wahrscheinlich gerade gesagt, bei mir ist, ich darf nicht. Mir wurde gesagt, ich darf nicht, bin ich gut genug? Und dann hast du gesagt, Simon, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der Grund vielleicht auch sein könnte, dass du schwul bist? So war das eher. So, dass du ein queerer Mensch bist. Und dann habe ich, und das weiß ich noch, gesagt, glaube ich nicht. Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so ganz im Reinen, um dazu einmal kurz zu kommen. Ich glaube, da macht das tatsächlich ein bisschen Sinn. Im Reinen mit mir selbst war. Also, man hört's nicht, man glaubt es nicht. Klar, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, ich bin homosexuell, ich bin schwul, ich bin gay. Merken viele Menschen nicht. Ich werde sehr heterosexuell gehört und gelesen. Sobald man mich irgendwo sieht, würden sie sagen, das glaube ich nicht, bist niemals, du nicht. So, das ist halt eben der Schmerz, mit dem ich durchs Leben gehe. Nee, so ein bisschen anders. Also genau, ich wollte einmal schon mal so ein bisschen anreißen, dass dieses Thema Schwulsein in meiner Schulzeit ja schon einfach konsequent da war. So, ich hatte in der 7. Klasse, hatte ich nochmal kurz eine Freundin, um meine Ruhe zu haben. Also, weil ich aber selbst gar nicht wusste, was mit mir los ist, was das jetzt ist. Ich wusste nur, das ist schlimm. Es ist was Schlimmes. Sonst würden Leute nicht immer die ganze Zeit sagen, Spuchtel, schwul, keine Ahnung, oder noch schlimmere Sachen.
Aber würdest du diese Frage heute anders beantworten, wenn ich sie dir jetzt nochmal stelle, ob du glaubst, dass es was damit zu tun hatte, dass du schwul bist?
Ja, würde ich total anders beantworten. Heute würde ich sofort sagen, ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der auf alle Fälle safe reinspielt. So, ich will da jetzt nicht gerade, also ich weiß auf alle Fälle, dass ich mich vorher nicht mit mir selbst so auseinandergesetzt habe und durchs Leben gelaufen bin mit dem Gedanken, mit dem Aspekt, dass das alles gar nichts mit irgendwas zu tun hat. Also so, dass eben Homosexualität, so ist, ist doch normal, darüber identifiziere ich mich doch gar nicht. Also ich war so richtig toxic gay mir selbst gegenüber. Also irgendwann habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, der mich so ein bisschen auf den Pott gesetzt hat, der eben auch einfach so zu mir meinte, also so als ich so ein bisschen so über meine Erfahrung gesprochen habe, die ich im Berufsleben hatte, als ich auch gesagt habe, ich glaube auch so da ist so eine Person in der Führungsebene, wo ich mal gearbeitet habe, und da meinte ich so, ich glaube, die ist richtig homophob so. Also so, das war so, wo auch ganz viel abgetan worden ist von dem, was ich mache, wo gesagt worden ist, Simon, der klingt irgendwie komisch. Und das war das erste Mal, dass ich
der
mich auf einmal...
Der klingt komisch, genau.
So, Tante ich so. Und dann war ich so.
Ist nicht mainstreamig genug.
Und das genau. Und das wurde mir aber nur zugetragen von anderen, die gesagt haben, hey, sieh mal, ich habe mal gefragt, ne? Und da war dann so, nee, der klingt sehr tantig so. Und dann war ich irgendwie so, ach krass. Und da habe ich erst angefangen, darüber nachzudenken, dass meine Stimme was sein kann, weil ich darüber nie nachgedacht habe. Ich dachte, mein Problem ist immer, ich moderiere falsch an, vielleicht schaffe ich das nicht, Leute richtig abzuholen oder so. Also ich habe konstant mich eigentlich immer weiter verstellt, weil ich gar nicht wirklich wusste, okay, wer bin ich denn jetzt gerade? Und das war so der Moment, in dem ich dann so angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen.
Ja, und auch spannend, dass es deswegen gar nicht für dich eine Option war, dass es daran liegen kann, weil es für dich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil du deine eigene Sexualität so weggedrängt hast,
dass du
dir dessen gar nicht so bewusst warst, dass das die Auswirkung hat, dass man dadurch irgendwie...
Voll, und dass es da ist. Aber das ist halt auch einfach so ein bisschen dem Umfeld auch ein bisschen geschuldet, weil das sehr heteronormativ war und zu Teilen vielleicht auch immer noch so ist, aber das waren immer Menschen, die sagen, nee, sieh mal, also so, daran kann es ja gar nicht liegen. Und das ist so ein bisschen wie so eine Kommentarspalte, wenn man heute mal bei irgendwem mal kurz irgendwie reinschaut, der ein bisschen, der jetzt nicht männlich-männlich wirkt und schwul ist oder ein bisschen outgoing ist, ein bisschen so express yourself, so wie Leute unterschreiben, wegen Leuten wie dir ist irgendwie so, wird die queere Community oder werden, also ich bin nicht schwul oder ich bin schwul, aber ich muss jetzt nicht eine Federboa da tragen, so wie du jetzt hier gerade, so du wirst so ein falsches Bild auf uns. Kein Wunder, dass die uns hassen. Hm. Und man dann auf einmal so merkt, so, nee, warte mal ganz kurz. Es gibt so viele Arten, wie man sich so express yourself so unterwegs sein kann, wie man sich zeigen kann. Und das ist was, was ich mir selbst, glaube ich, ziemlich lange verboten habe, wo ich selbst ganz, ganz lange gar nicht wirklich drüber nachgedacht habe und wo ich auch selbst...
Du wolltest nicht so stehen für irgendwie eine schwule Community oder
sowas. Selber, ich war richtig schlimm. Ich habe Sachen gesagt, die du heute in ein paar Kommentarspalten siehst und du denkst, Alter, komm mal klar, also denk mal kurz drüber nach.
Ja, so internalisierte Homophobie.
Total.
Ja.
Ich habe auch gesagt, so bin ich nicht.
Ich bin anders.
Ganz ehrlich, so ich brauche jetzt irgendwie... Ja, richtig, richtig, genau das so. Finde ich jetzt auch komisch, dass das hier jetzt so eine Gay-Party einfach so ist. Also von mir aus können wir auch so zu einer normalen Party gehen. Ja. So, weißt du, auch dieses normal und anders sein und nicht anerkennen, dass es ein Safe Space ist und mich selbst ja auch nicht anerkennen als die Person, die ich bin.
Und wenn wir jetzt auf diese Zeit zurückblicken, in der du noch nicht so im Reinen mit dir warst, in der du auch mit deiner Sexualität irgendwie noch nicht so ganz connected warst, sag ich mal, die internalisierte Homophobie, selber super viele Selbstzweifel, irgendwie immer die Fehler bei dir suchen, anstatt zu schauen, irgendwie,
vielleicht ich auch ist das immer Umfeld... Noch in großen Teilen tatsächlich so, aber okay.
Vielleicht ist das Umfeld irgendwie hier gerade nicht gesund für mich und jetzt, du bist ja so ein bisschen durchgebrannt mit Laura Lawson. Mhm. Ihr wart dann, also ihr kam von dem Sender zu 1 Live, habt dann da eine Sendung gemacht, habt dann da aber auch aufgehört und macht jetzt euren eigenen Podcast zusammen.
Genau. Den haben wir währenddessen aber schon gestartet.
Habt ihr währenddessen da war das schon gestartet, genau. Ja. Und mein Gefühl ist, dass du da drin total aufgegangen bist, wenn ich das so von außen sagen darf. Und dass dir das so das gegeben hat, was dir vorher so vielleicht gefehlt hat oder was du dir gewünscht hast. Mhm. Also so diese Plattform, die Anerkennung und endlich die Bühne, das machen zu können, was du willst. Wenn man jetzt zurückblickt auf diese Zeit, was würdest du deinem damaligen Ich raten?
Ja, tu es nicht.
Oder einfach nur sagen. Also, ne, diese Situation, halt wo wir da so, zusammen standen, was würdest du dir jetzt sagen?
Ja, ich würde halt einfach sagen, Simon, du bist schwul und das ist,
Get immer, your shit
schwul.
Together.
Du bist schwul.
Du bist gay.
Ich weiß gar nicht. Also so, es gibt ja super oft immer diese, so wenn Leute sagen, hey, was willst du deinem früheren Ich sagen? Ist immer so, it gets better und so, ne? Und dann denke ich mir, ich denke ja manchmal bei mir einfach so, dieser Wake-up-Call, der kam viel zu spät.
Ja.
Schau, ich bin jetzt 37. Ich bin jetzt 37 bin ich. Und das war dann vielleicht... Mit Ende 20, Anfang 30 ging das dann da vielleicht ein bisschen los. Oder ich würde sagen, so diese letzten, das Jahr vor der Pandemie ging das bei mir los, dass ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit mir auseinanderzusetzen. Während der Pandemie habe ich angefangen, mir irgendwie Serien anzugucken, in denen queere Charaktere sind, weil ich das einfach nicht ausgehalten habe und mich gefragt habe, warum halte ich das nicht aus? Weil das ein Auseinandersetzen mit mir selbst ist.
Okay.
Also so, warum finde ich das... Warum ist das ungewohnt? Also warum habe ich kein Problem damit, eine cringy Rom-Com im Heterosexuellen zu sehen? Aber warum ist es schlimm für mich dann auf einmal irgendwie so, also warum, so, was sind meine Probleme? Und dann war einfach so ein Ja, weil ich einfach ganz viele Probleme mit mir selbst habe. Also, und dann habe ich nach und nach einfach angefangen, ganz viel aufzuholen, ganz viel zu gucken, ganz viel zu machen, was die Frage gerade nicht beantwortet, die du gestellt hast, was ich mir damals irgendwie sagen würde. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich damals überhaupt auf mich gehört hätte. Und ich finde das auch so, wenn Menschen manchmal sagen, Nee, also heute bin ich der Mensch, den ich damals gebraucht hätte. Ich glaube, ich hätte mir...
Nein, das ist ja
so,
auch viel zu kitschig.
Ja, aber das Ding ist halt, ja. Ich hätte dir da gar nicht zugehört. Also weißt du, so, ich glaube so, ich bin, ja, okay, vielleicht bin ich ja, heute
so
der Mensch, der ich
Frage
damals
ja
gerne
auch
wäre.
Wenn du geantwortet hast, so, nee, glaube ich nicht, ne? Ja, vielleicht ist es. Ich glaube, also wenn ich zum Beispiel zurückreise, hätte ich mir manchmal gerne gesagt, mach dich lockerer oder entspann dich und sei einfach wie du bist. Ja. So, aber das stimmt natürlich, das kann man jetzt halt so easy sagen, weil man davon überzeugt ist, weil man Erfahrungen gesammelt hat, die einen da drin stärken.
Genau, ne? Das nämlich. So, und das Ding ist auch so, dieses sich selbst kleiner machen. Ich bewundere Menschen, die eine Stärke daraus ziehen, wenn was passiert ist und die sagen, nee, so nicht nochmal. Ich nehme alles an. Hm. Ich nehme alles an. Wenn du mir hier nach sagst, Simon, ey, oh, du hast wirklich richtig Gülle gelabert, so.
Dann würdest du sofort glauben.
Ich würde sofort annehmen. Ich würde sofort sagen, ja, scheiße, oh, ich hoffe, ihr könnt das noch so irgendwie zurechtschneiden, dass es okay ist.
Ja.
Oder, hey, du, Cyber, ich würde voll verstehen, nee, ich meine, wir kennen uns ja auch, ist ja völlig fein. So, dann lad wen anders ein. So wäre ich.
Ja.
Und das ist so eine Pseudo-Selbstlos, also das ist natürlich auf einer Art und Weise. Es ist vielleicht selbstlos, aber ich habe zu viel Kritik von einer Menschenwelt angenommen, die überhaupt gar nichts bringt. Aber ich bin da so empfänglich für. Auch heute noch. Aber bei bestimmten Menschen vielleicht nicht mehr, in bestimmten Situationen auch nicht mehr. Die owne ich jetzt für mich. Aber ich bin die Unsicherheit in Person. Sofort. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Genau. So, ja.
Aber wie erklärst du dir das, wenn du zurückblickst auf deine Kindheit? Du hast gesagt, du bist überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Nimm uns mal mit.
Mhm.
Wie war das damals? Wie kann ich mir deine Kindheit vorstellen?
Meine Kindheit, also ich habe drei Geschwister. Ich habe einen großen Bruder, ich habe eine Zwillingsschwester, ich habe eine kleine Schwester. Wir sind nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen und meine Eltern, ja, die hatten halt einfach eine bestimmte Vorstellung davon, wie das ist, dort groß zu werden, eben vor allen Dingen aus einer westdeutschen Kleinstadt. Das sind ja Dinge, die ich heute ja erst sehe, weil meine Eltern, also in meinem Alter jetzt schon ein bisschen eher, da gab's diesen Sack voll Kinder schon und dann sind die schon rübergezogen und haben dann ein Haus gebaut, einen riesigen Garten. Also es sieht so alles richtig schön aus. Man ist so, oh, wie schön. Und
also so ein bisschen German Dream.
Die Kinder
Dream.
Da, so ein bisschen, ja genau. Ja. So, wir haben ein Häuschen gebaut, wir sind ganz weit weg von der Verwandtschaft. Ach, das sind 6 Stunden mit dem Auto, egal. Wir haben ja das ja alles. Und das Ding ist, dass ich da, also es, ja, irgendwie haben wir da alle angefangen, also meine Geschwister und ich, so ein bisschen, jeder hatte plötzlich sein eigenes Leben, weil wir alle auf anderen Schulen waren. Dadurch, dass es dieses Dorf war, wo auch immer nur dieser Bus dann nachmittags irgendwie einmal kurz gehalten hat oder wenn wir Pech hatten, ist auch gar kein Bus mehr gefahren und mussten wir irgendwo warten, bis meine Eltern uns abholen oder so. Das ist eigentlich so eine Zeit, in der jeder von uns so relativ sein Ding gemacht hat, weil mein großer Bruder zum Beispiel war dann schon, Haus 2 war er dann ja schon in dem Gymnasium, weißt du, als ich da hingekommen bin. Ich war ja Haus 1, er war dann schon Haus 2.
Ah, okay.
Also da ist dann das andere.
Für die höheren Stufen. Ja.
Für die höheren Stufen. Das heißt, den habe ich auch gar nicht in der Schule gesehen. Wir hatten unterschiedliche Stundenpläne. Das heißt, wir sind jetzt nicht mit dem Bus unbedingt zwangsläufig irgendwie nach Hause gefahren. Meine kleine Schwester ist auch auf eine andere Schule gegangen. Meine Zwillingsschwester ist auch auf eine andere Schule gegangen. Also du hast erstmal genau dieses, so, du hast 4 Kinder, 4 unterschiedliche Schulen, 4 unterschiedliche Hobbys dann vielleicht noch, wenn da irgendwas dazu kam, obwohl so groß
Hobbys
hat, jetzt auch nicht unbedingt.
Auch, ja.
Aber es war halt so ein, so jeder hat halt irgendwie sein Ding gemacht. Und meine Kindheit ist einmal natürlich davon geprägt, von dem rausgerissen sein. Also ich bin, das ist auch so, es gab da mal diese Zeit, wo alle Leute immer über Heimat gesprochen haben. Weißt du es noch? Wo alle gesagt, was bedeutet Heimat für sie? Na, Heimat ist für mich das und
oh
das.
Gott,
was ist Heimat?
Das habe ich dir
verdrängt.
So, boah,
ey, Alter. So, und das ist so, und das fand ich schon immer so schlimm. Da werde ich auch mal so wütend. Ja. So, wo jetzt Menschen sagen, hey, wieso, was, sei doch nicht wütend. Ich so, ja, weil ich einfach so diese Frage nie beantworten konnte. Also auch immer so, was ist jetzt meine Heimat? Ist es nicht Nordrhein-Westfalen? Ist es nicht Budersdorf? Ich werde aber auch den Teufel tun und sagen, ja, in Berlin bin ich angekommen. Also so ein Mensch bin ich jetzt auch nicht, so, ne? Wäre ich auch immer sauer. Aber, ja, meine Kindheit war so, ich war in der Schule, ich war lange in der Schule. Mein Vater hat woanders gearbeitet. Meine Mutter war auch arbeiten. Musste länger arbeiten. Ich bin super lange in der Stadt geblieben, wo ich mein Abi dann auch gemacht habe. Da gab es noch ein Internat und bei den Internatlern habe ich dann immer rumgehangen.
Aha,
so, und das war so, das waren so die Zecken, wurden sie damals genannt.
Ja.
So, weil der Landkreis Demmin, muss man auch sagen, oder gerade die Stadt Demmin ist auch geprägt, sehr, sehr dolle damals aus der NS-Zeit, den Zweiten Weltkrieg und so. Und das sind alles Dinge, die mir erst im Nachhinein irgendwie bewusst geworden sind. Das wusste ich alles gar nicht so richtig so in dieser Zeit, als ich da war. Ich wusste nur, hier gibt es einmal im Jahr den Fackelmarsch. Mhm. Und der eine aus meiner Klasse, er ist ja Nazi. Er hat ja New Balance an, weißt du? Mhm. So, da waren noch diese ganzen Codes, die es damals alle gab. So naja. Alpha Industries, so. Naja. Geh hier mal in Berlin mit einer Alpha Industries durch die Gegend, dann denken alle, du bist irgendwie ein Homo. So. Also weißt du, so ist es schon wieder so, es ist ganz anders gecodet. So. Und aber das war halt eben meine Zeit. Ich habe viel mit den Girls rumgehangen aus meiner Klasse. Typen fanden mich scheiße. Ich habe jetzt nicht so unbedingt verstanden, warum. Aber das war, genau, ich habe immer mit Girls rumgehangen.
Was für eine Rolle hat deine Sexualität in der Zeit gespielt?
In der Zeit war das einfach so, er ist nicht schwul, haben alle gesagt. Er ist nicht schwul, wenn wieder jemand gesagt hat, Simon, Anna, und hängt ihr hier mit der Spruchtelung. Er ist nicht schwul, ne, Simon? Ich so, nee, bin ich nicht. So halt immer die ganze Zeit. Weil das bei mir auch relativ, also erstmal dieses, hey, das willst du nicht. Du kennst den Homo, den Dorfhomo auf deiner Schule. Also der bei mir auf der Schule war, der war später bei Britta am Mittag in einer Talkshow. Weißt du? Da haben das auch alle geguckt. Okay, weil krass. Das eben auch dieses, jemand war, der sehr extrovertiert war. Und in meinem Jahrgang war aber auch noch, also so, wir sind Best Friends geworden, wir sind super viel ausgegangen dann später. Und das war dann dieses so, ey, dann sind wir nach Rostock gefahren, wir sind nach Greifswald gefahren und haben da irgendwie alle möglichen Partys mitgemacht und so. Und das war alles cool. Aber ich habe erst auch dann Haus 2, habe ich in der 11. oder 12., also dann so mit 18 oder 19, habe ich dann in mein Hausaufgabenheft, das war sehr, sehr dick, weil da habe ich ja viele Boys auch reingeklebt, die ich toll fand. Ja. Und dann war ich verliebt in einen Bruder von einem Mitschüler von mir. Dann gab's Hasi aus meiner Klasse, in den ich auch irgendwie ein bisschen verliebt war.
Hasi,
so.
Das
sind so ganz, ganz viele so kleine Geschichten, aber meine Schulzeit, meine Jugend war nicht davon geprägt, dass ich davon erzählen kann. Ich hatte in der Zeit, und das merke ich dann immer, wenn ich mit Laura zusammen, wenn wir Podcast aufnehmen, dass mir eigentlich ganz, ganz viel verwehrt geblieben ist. So, ich habe nicht diese wilden Partys damals gehabt, bin mit irgendeinem Typen abgestürzt und irgendwer anders wollte aber auch was von dem. Also so diese, weißt du, so der Stoff, aus dem manchmal so Highschool-Romances gemacht sind oder so, da hatte ich ja gar nicht die Chance zu. Ich musste mich einfach in dieser Zeit schon so wahnsinnig viel mit mir selbst auseinandersetzen, ob ich es will oder nicht, weil ich einfach wusste, okay, ich bin falsch gerade. Hier ist irgendwas, ist richtig, richtig falsch und es muss schlimm sein und ich kann damit niemandem drüber reden. Ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Dann habe ich irgendwann einen Freundeskreis gehabt, mit dem ich drüber reden konnte. Dann hat eine Freundin immer gesagt, du musst das deinen Eltern sagen. Ich war immer so, das kann ich nicht, doch du machst das jetzt. Also so, und es war immer so ein ganz langes Hin und Her. Und bin da irgendwie einmal so durchgekommen und dann erst als ich, und da muss ich dann tatsächlich sagen, mit dem Ende der Schule und der Ende der Schulzeit, und ich glaube, das ist auch egal, welche Stadt es geworden wäre, wurde alles für mich besser, authentischer. Und es ging raus aus dieser Schicksalsgemeinschaft.
Du hast gerade von Fotos erzählt, die du dir aufgeklebt hast, auch von Hasi. Mhm. Ich habe Fotos dabei, die ich dir gerne zeigen möchte. Und vielleicht hätten die es damals auch, weiß ich nicht, in ein Tagebuch geschafft oder sonst was. Weil es ist ein good-looking man, würde ich sagen.
Ja.
Es geht um eine Porträtreihe von Rineke Dijkstra und die geht von 2000 bis 2003.
Ja.
Es ist Olivier, den ich dir gleich zeige.
Ich weiß
zeige.
Ganz
du
genau, den habe ich schon in groß gesehen.
Er ist
ich war natürlich in der Berlinischen,
Ja. Ich gebe es dir schon mal rüber. Ich beschreibe es aber einmal. Du siehst jetzt Olivier, er ist 17 Jahre alt, hat eine Ausbildung zum Soldaten gemacht bei der französischen Fremdenlegion. Und das sind 4 Fotos. Einmal auf dem ersten Bild sieht man ihn, wie er einfach ein normaler Teenager ist, würde ich sagen. Schüchtern, sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte er irgendwie eine mega gute Zeit. Und dann wird er auf den Fotos irgendwie immer selbstbewusster. Also auf dem zweiten ist er immer noch schüchtern, aber trägt so eine Camouflage-Uniform. Form und ist direkt schon so viel mehr irgendwie in Pose, würde ich sagen, strahlt mehr Selbstbewusstsein aus.
Und das sind
aus.
Ja nur ein paar Stunden, die zwischen diesen beiden Fotos liegen.
Genau, es sind
so.
Zwei Stunden danach und genau, dann sieht man so seine Entwicklung bis zum Schluss, wo er eine Uniform anhat und ich finde, er sieht halt wirklich aus, er könnte in so einer britischen Serie irgendwie mitspielen.
Ja, MI6 ist er, weißt
so,
du?
So der nächste so hotte Schauspielboy, den alle irgendwie, also strahlt total viel aus.
Maskulinität strahlt es in erster Linie aus. Und das Ding ist halt so, auf diesem ersten Bild, da hat er noch dieses leicht angewuschelte Haar, da, weißt du, man kann sich direkt so eine Geschichte dazu überlegen, wie war er in der Schule?
Ja.
Na, er war ja Informatiker, er war ja Homepage-Team auch, weißt du? So, er hat da irgendwie alles einmal so fertig. So, man hat direkt irgendwas, was man damit assoziiert.
Ja.
Also was krass ist, dass ich da natürlich irgendwie, dass ich denke, Nerd, weil die Verwandlung, die dann kommt, und das sind ja eben genau diese Stunden, wo man einfach schon sieht, und das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, wenn ich mal mit einer Freundin von mir einkaufen gehe und sie sagt, Simon, probier mal eine weite Hose an. So, und dann habe ich eine weite Hose an, und dann denke ich, Alter, krass, ich sehe ganz, ganz anders aus. So. Und das ist dann eben schon genau da, sobald er in diese Uniform reingeht und eben auch diese, ja,
von
also
diesem schüchternen Typen, das erste Mal Uniform an, erste Stunden von der Ausbildung, so, Haare abrasiert, genau, und straight, viel selbstbewusster und ja, irgendwie, wie du sagst, männlicher, obwohl, ne, also einfach so wie das, was ich halt jetzt zum Beispiel mit Männlichkeit irgendwie
genau, total, also mit der gesellschaftlichen Männlichkeit ja eigentlich, weil er wird dann auch auf den anderen Bildern eben, also der Blick wird von eigentlich recht lieb zu sehr bestimmt, also jemand, der dir tief in die Augen gucken würde und du würdest verlieren, du würdest weggucken, weil du einfach denkst, Alter, ja, ist okay, du musst jetzt nicht so böse gucken hier gerade die ganze Zeit.
Ja, wirklich, aber auch so ein bisschen, irgendwie auch sowas wie so eine Modelpose, I don't know, es ist irgendwas dazwischen. Ich finde es total absurd, was anscheinend ja diese Ausbildung zum Soldaten mit ihm gemacht hat und wie viel ihm das anscheinend aber auch an Selbstbewusstsein gegeben.
Vielleicht
hat.
Passt dann tatsächlich die Geschichte vom Nerd vorher, weil das ist ja genau dieses, in der Schulzeit bist du, und das ist was Laura und ich super oft im Podcast haben, also wenn wir in zum Scheidung verurteilt irgendwie darüber sprechen, so über Schulzeit, über bestimmte Dinge, dass am Ende immer gesagt werden muss, das ist eine Schicksalsgemeinschaft, das hast du dir nicht ausgesucht. Ja. Alles, was nach der Schulzeit kommt, kannst du dir aussuchen oder kannst du auch abbrechen oder kannst du anders machen. Und ich finde dieses Beispiel mit zum Militär gehen, was ich schon krass finde, also habe ich nicht gemacht, ich habe Zivi gemacht zu der Zeit, gab es das noch so. Ich habe mich lieber um Menschen gekümmert, statt, egal.
Man kann es ja so oder so sehen. Ne? Positiv könnte man sagen, man findet eine Zugehörigkeit und strahlt deswegen mehr Selbstbewusstsein aus. Andererseits könnte man aber auch sagen, man gliedert sich irgendwie ein.
So lässt sich bestimmen von wem anders so.
Ja, und nimmt halt auch eine Rolle ein, die gesellschaftlich irgendwie sehr viel, mit sehr viel Macht auch irgendwie verbunden wird. Also wenn man
mit
Soldaten
wenig Gefühl vielleicht auch tatsächlich ist, so, weil das du musst unemotional sein. Ja. So, du darfst, Emotionen haben hier keinen Platz und
Aber wenn du die Bilder siehst, das war also auch dein Gedanke, dass bei dem ersten Bild, wo er noch normal der schüchterne Boy ist im T-Shirt und später dann das letzte Foto mit der Uniform, so zum Ende der Ausbildung, dass du auch gedacht hast, okay, Männlichkeit, das strahlt er jetzt aus.
Ja, tatsächlich. Männlichkeits-Glow-Up vielleicht. Also was auch schon wieder interessant ist, überhaupt so zu denken, weil ich mich natürlich auch super oft mit dem Thema auseinandersetze. Oder eigentlich setze ich mich gar nicht damit auseinander, so was irgendwie Männlichkeit heißt, bedeutet, weil ich da nie dazugehört habe. Also mir wurde ja meine Männlichkeit ja eigentlich schon direkt abgesprochen. So, das Schlimmste war für mich, als auf einmal Sportjungs, Sportmädchen waren und nicht mehr zusammen. So. Oder wenn ich, tatsächlich kann ich super viel am Sport festmachen. Und das sieht man jetzt vielleicht auch auf den Bildern von jemandem, der gerade sportlich wird. Also
ja,
weil wir sehen eben auch dazu,
genau,
wie wirklich alles gegeben wird und er dahin, da vielleicht irgendwie ein bisschen aufblüht, auszusehen wie Wentworth Miller aus Prison Break. So.
Ja. Und darüber sprichst du aber auch im Podcast, ne, dass das für dich auch total wichtig geworden ist, Sport zu machen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, auch um, also für dich, für dein Gefühl attraktiver zu werden.
Ja, das ist richtig schlimm. Also ich habe, genau. Ich habe aus Sport.
Ich stelle mir das sehr hart
es
vor,
ist auch
ein
einfach
schwuler
schlimm.
Mann in Berlin
es
zu
ist
sein.
So, also ich glaube, das ist schlimm. Also ehrlich gesagt, ich bin auch schlimm als schwuler Mann, würde ich einfach sagen. Also
anderen
ich bin ja nicht, ich bin ja nicht umsonst seit 15 Jahren Single. Also so, das ist meine Erkenntnis, die ich habe, ist, auch ich werde wohl meine Issues und Probleme haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie so toll bin zum Daten oder ob da jetzt Menschen sind, die sagen, oh Gott, ich habe diesen Typen gedatet. So, ich sage euch eins, Simon Römer, wenn ihr dem rennt. So, also obwohl so schlimm jetzt auch nicht, weil ich einfach gerade gar nicht date oder gar nichts mache. Aber es ist natürlich so, darüber spreche ich auch ganz oft beim Sport oder auch mit anderen Freunden irgendwie darüber. Also gerade mit den Gays in meinem Freundesbekanntenkreis, dass das einfach, es kommt irgendwann. Irgendwann kommt dieses so, dass man so merkt, so, ah, okay. Ah, ja, okay, jetzt auf einmal werde ich gerade älter. Also, und dieses Älter, ich fühle mich ja gar nicht so. Also, auch wenn ich meine Geschwister sehe oder so, denke ich immer noch so, oh mein Gott, ich bin voll Gen Z, so. Hä, ihr wisst nicht, wer Kim und Stachel sind, so. Also, weißt du, so, weil ich halt so da nochmal ein bisschen anders unterwegs bin. Aber natürlich Also ich musste anfangen mit Sport, weil ich so überhaupt keine Muskulatur hatte und mein Arzt gesagt hat, das kann einen Bandscheibenvorfall geben. Ich so, um Gottes Willen, bloß nicht. So, bevor irgendwas passiert, fange ich jetzt an mit Sport. Habe mit Sport angefangen, habe dann auch gemerkt, so, ach krass, ich ziehe das gerade durch. Dann habe ich mit Spinning angefangen. Ich hasse Spinning, aber da habe ich immer
noch.
Ja, aber ich habe immer Geschichten dann trotzdem mit dabei, um immer zu sagen, mein Gott, na, ich war wieder in einem Kurs, genau, da waren die ganzen amerikanischen Expats mit dabei. Da hat die vorne gesagt, now we all close our eyes. Und dann hab ich nach links und rechts geguckt, haben alle ihre Augen geschlossen und ich denke mir mal so, nee Leute, dafür bin ich nicht hier. Also ich bin dafür da, um einmal kurz in die Pedale zu treten, aber nicht um jetzt hier, den Sweet Talk brauche ich nicht. So, also so ist es halt so.
Es soll effizient sein.
Es soll effizient sein.
Aber was ist effizient für dich beim Sport jetzt? Weil machst du es immer noch für deine Gesundheit oder machst du es fürs Aussehen?
Nee, ich mache das für mein Mentales. Weil ich halt mir so viele Gedanken mache über alles, die ganze Zeit. Und manchmal denke ich, ey, kann das mal wieder aufhören? Warum muss ich mich schon wieder mit mir auseinandersetzen? Warum mache ich mir gerade darum Gedanken? Ist es überhaupt richtig, dass ich mir gerade darum Gedanken mache? Naja, Simon, wird schon richtig sein, sonst wird's darüber nicht nachdenken. Also
und dann
manchmal
setzt du
so
dich
komische...
eine Stunde in so einen Raum mit so 50 anderen Leuten oder
ja,
20
und dann ist es
auf
wieder
dem
egal.
Fahrrad, der
genau.
Dunkel, wo es dunkel ist und wo du einfach nur eine Stunde lang in die Pedale
ja, trifft. Und wo ich mich ärgere über die Leute links und rechts von mir, wo ich denke, mein Gott, übertreib mal nicht jetzt hier. So, also
warum,
so,
weil
so
die so
wichtig ist jetzt auch nicht. Nee, ja. Oder die dann halt so auf Krampf, weil das ist so ein bisschen Competition in dem Studio, in dem ich bin, wo man so auf so Plätzen landen kann. Und da sind ein paar Leute, die dann wirklich ein bisschen doll übertreiben.
Aber Competition und schwules Dating in Berlin. Mhm. Ich höre das ja nur immer. Ich weiß ja nicht selber, wie es ist. Aber ich höre sehr häufig, dass es ganz, ganz doll viel mit Männlichkeit zu tun hat. Und auch mit so, also auch so viel so oberflächliches Männlichkeitsbild mit Muskeln. Und ne, so eigentlich aussehen wie der Typ auf dem Foto gerade.
Ja.
Spielt das bei dir irgendwie eine Rolle? Beeinflusst dich das irgendwie?
Ja.
Kannst du dich davon lösen?
Nö, ich fänd's ja schön, wenn ich mich davon lösen könnte. Aber natürlich habe ich auch irgendwelche komischen Bilder im Kopf. Das Ding ist aber, dass das mit allem widerspricht, mit den Typen, die ich jemals gedatet habe. Also so, das ist so dieses, natürlich ist es bei mir, aber schaut, es bleibt mir auch immer verwehrt. Oder es ist mir immer verwehrt geblieben, dieses krasse Männliche. Wenn Freundinnen von mir sagen, oh mein Gott, schau dir, also wenn die zum Beispiel auf so hypermaskuline Typen standen oder wenn ich damals Love Island geguckt habe, so, natürlich sage ich dann so, oh Mike Heiter, finde ich irgendwie schon, natürlich will ich nicht mit einem Typen, der ist wie Mike Heiter, zusammen sein. Oder vielleicht möchte ich doch, ich weiß das überhaupt gar nicht, aber das sind so Dinge, die stehen überhaupt gar nicht zur Debatte. Und das ist so ein, sowas kann ich über Schule Dating Life sagen, weil ich da einfach gerade überhaupt gar nicht mitspiele. Also so, ich bin ein großer Teil, vielleicht wenn dann von einer Hook-Up-Culture. So, ich habe mal mit Laura irgendwann eine Folge gemacht, so, ich weiß gar nicht, wie wir die genannt haben, Bodycount 5000 oder 500, weiß ich gar nicht, weil da ging es um Bodycount. Ich war so, ey, ich habe mit so vielen Typen geschlafen. So, und es ist so viel mehr dieses so, irgendwann mal vielleicht für sich zu lernen, dass man seine eigene Unsicherheit nicht damit copen kann, indem man einfach mit Sex kompensiert, sondern dass es vielleicht ganz okay ist, weil man sich mal sucht. Also was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie I was a man eater, aber ich habe schon Phasen und ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit, nur weil ich irgendwie Single bin und ich das natürlich irgendwie total genossen habe, in eine Stadt zu kommen und nicht mehr in einem 200-Seelendorf zu leben, mich auszuprobieren können, nicht geschämt werden für irgendwas, aber ja trotzdem immer noch das Gefühl zu haben, oh, das, was ich hier gerade mache, ist da trotzdem irgendwie falsch. Weil das so lange an einem klebt, weil es einem immer wieder gespiegelt wird oder auch jetzt durch irgendwelche gesellschaftlichen Situationen weiterhin gespiegelt wird. Man sich immer fragt, welcher Mensch möchte ich sein? Wie bin ich gerade? Mache ich mir gerade selbst was vor? Bin ich gerade authentisch? Bin ich total unauthentisch? Hasse ich mich vielleicht gerade selbst wieder? Ach so, nee, jetzt gerade hasse ich mich nicht. Ach, jetzt gerade bin ich traurig, weil ich einsam bin. So, es sind ja immer wieder andere Sachen, die dazu kommen.
Und das sind perfekt genau die Fragen, die wir in diesem Podcast ja klären wollen. Deswegen würde mich zum Abschluss nochmal interessieren zum Thema Selbstbilder. Hast du so eine Idealvorstellung von dir? Also vielleicht visualisierst du dir das auch so, so will ich irgendwie sein und ich versuche da so nah wie möglich ranzukommen oder bist du davon komplett gelöst?
Ich würde gerne sagen, dass ich davon komplett gelöst bin und ich würde auch gerne sagen, dass ich was habe, ein Idealbild von mir selbst, aber ich habe das gerade gar nicht. Ich habe das null. Und das fehlt mir ganz, ganz doll, weil ich dir jetzt wieder skizzieren könnte, dass ich sage, ja, genau, ich möchte beruflich, also ich habe ein Bild von mir, dann bin ich beruflich da und privat bin ich da und dann kommt da das und das dazu und dann, genau, zwei Hunde, will ich gerne noch einen Partner, genau, er macht viel Sport, ich werde ihn beim Spinning kennenlernen, aber er arbeitet nur da, weißt du, er repariert gerade ein Fahrrad, so, auf dem ich war, das kaputt, also so, ich spinne mir schon gerne irgendwelche Geschichten zurecht, aber das Ding ist, ich habe das nicht. Ich habe gerade gar nicht so wirklich die Träume und das ist was mir auch gerade fehlt, was aber gerade so ein bisschen so mein Thema ist mit meiner eigenen, ich setze mich mit mir selbst auseinander, ich schaue auf die letzten Jahre zurück, ich gehe genau auf diese Themen gerade mit diesem, okay, warum nehme ich jeden Scheiß an, also warum mache ich mich selbst gerade so klein, warum ist irgendwas, das sind alles Dinge, die mich gerade so beschäftigen und das ist so... Ja, ich weiß immer nicht, ob das gut ist, das nicht zu haben oder ob das...
Aber Idealvorstellung muss, finde ich, auch nicht nur gut sein. Ne? Also es gibt ja einmal einerseits irgendwie so dieses, was für ein Mensch will ich sein? Das finde ich zuerst mal was Positives, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Was für Werte habe ich? Wie will ich mich durch diese Welt bewegen? Aber also bei mir war es zum Beispiel, als ich noch jünger war, ganz doll so, dass ich unbedingt cool sein wollte. Also es war mir so wichtig, auch so als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Ja. Ich wollte immer die Coole sein.
Aber
bist du, ja. Ich finde gar nicht. Und also so wie ich mich selbst...
Ja, ja, okay. Ja, gut, bei meinem Selbstbild, Fremdbild.
Ich finde mich nicht cool und ich finde das auch voll okay, weil das war für mich so das Befreiendste, mich davon zu lösen. Dass es mir egal ist, dass ich rein durch den Cringe und scheiß drauf, dann bin ich halt manchmal ein mausiger Dulli und it's okay, weil so bin ich halt. Und das hat mich total befreit und da war diese Idealvorstellung von mir zum Beispiel nicht, also hat mir nicht geholfen in dem Sinne, weißt du, weil ich so wie so ein Bild von mir erstellt habe, wo ich dachte, so muss man irgendwie sein und dem versuche ich irgendwie nachzueifern. Und das hat mich dann eher gelöst. Aber klar gibt es auch die andere Frage so, was für Mensch wollen wir sein? Wie wollen wir uns irgendwie durch diese Welt bewegen?
Ehrlich gesagt würde ich da sagen, dass ich schon ein Mensch bin. Also ich frage mich manchmal, woher habe ich das? Also was jetzt nicht heißt, dass ich es jetzt nicht von meinen Eltern habe. Natürlich ist das alles irgendwie so mitgegeben. Aber warum ist das so? Ich bin irgendwie ganz zufrieden damit, mit was für ein Mensch ich bin. Ich glaube, ich habe einen guten moralischen Kompass. Ich glaube, ich habe eine okaye Empathie. Was aber einfach auch super oft darauf zurückzuführen ist, dass ich mich immer mit anderen Menschen auseinandersetzen musste, um immer zu schauen, wie stehen die mir gerade gegenüber. Und natürlich bin ich mir absolut bewusst, jetzt gerade geht's nur um eine Sexualität und es ganz andere Aggressoren gibt oder sonst irgendwas, aber ich natürlich immer darauf achten musste, so, oder wenn Leute gesagt haben, oh, ey, dieses Getue, und ich mal dachte, welches Getue, ah, weil ich gerannt bin und mein Handgelenk dabei, weißt du, ich so da war und oder sonst irgendwas, oder ich irgendwie eine Lippenpflege aufgetragen habe oder so, und ich immer so dachte, oh, ich muss so kontrolliert sein. Und das natürlich irgendwie meine Idealvorstellung von mir selbst ist so, okay, ich mich manchmal frage, wie bin ich eigentlich wirklich? Also was möchte ich, was brauche ich und werde ich das jemals finden? Und deshalb ist gerade so bei mir so dieses, ah, okay, ich bin auf einem Weg.
Also du bist gerade eigentlich dabei, dir das noch zu beantworten oder das noch richtig erstmal rauszufinden.
Genau.
Also klingt jetzt so kitschig, aber einfach, wer du selbst bist, oder ist das klingt ein bisschen kitschig? Aber
weißt du was mein Glaube sei war?
Ja.
Oder nein, was ich mich frage?
Ich weiß es nicht.
Habe ich Midlife Crisis gerade?
Ah,
weißt du,
wie alt bist du nochmal?
37 bin ich. Also vielleicht werde ich nicht so alt. Vielleicht ist das jetzt meine Midlife-Crisis.
Nein,
aber es ist alles gut. Also es ist ich setze mich mit mir selbst auseinander. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, sondern nur einfach so in so einem, mich zwischendrin mal kurz zu spiegeln, um zu checken, ist das gerade gut?
Aber das kann ja nie schädlich sein. Also man kann ja sich mit sich selbst auseinandersetzen und Therapie machen und irgendwie
total
versuchen, dass es einem besser geht. Das
trotzdem
ist ja nicht,
trotzdem fühle ich mich manchmal wie eine Person. Also so stelle ich mir vor, so muss das für Rentner sein. Weißt du, wenn die auf einmal so ganz viel Zeit haben. Wenn du auf einmal so, du hast nur gearbeitet und dann bist du auf einmal da und dann hast du Zeit, weil ich habe gerade auch Zeit.
Weil du Zeit hast.
Weil ich Zeit habe, weil ich mir die Zeit nehme und irgendwie das natürlich auch irgendwie stark finde, irgendwie einen Podcast zu haben und der Podcast lebt natürlich von Geschichten, von Dingen, die ich erlebe oder sonst irgendwas.
Dafür brauchst du Zeit, damit die überhaupt passieren.
Genau, und natürlich muss ich auch den Arsch hochkriegen so oder so und müssen was machen. Aber ich habe irgendwann mal so gesagt, so, oh, ey, also auch aus einem Schamgefühl heraus natürlich irgendwie so ein bisschen so ich dachte so, ach krass, ja, so muss ich Rentner führen, die immer sagen, nee, also ich arbeite jetzt durch. Nee, wir machen keinen Urlaub, nichts, das machen wir alles dann, wenn wir in Rente sind. Und dann hast du auf einmal Zeit und dann bist du da und fragst dich,
dann
wer bin ich eigentlich? Und waren die Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, jetzt richtig? Also deshalb ist es vielleicht schön, dass ich das jetzt mit 37 gerade mache. Jetzt auch nicht auf eine übertriebene Art. Also
total.
Ich mache es auch gerade größer, als es ist, aber ja.
Nee, ich finde es total schön. Also wirklich, es ist doch, also ich meine, ganz viele Leute machen das, wie du gerade gesagt hast, ihr Leben lang nicht.
Ja, weil sie es nicht müssen. Und das finde ich, und das macht
oder
mich wütend.
Nicht, also Thema Männlichkeit auch, ne? Also
ja, Männer, darüber müssen wir überhaupt gar nicht, also doch,
also,
natürlich
weil sie es nicht können oder weil es ihnen nicht beigebracht wurde. Deswegen ist es doch
und
super.
Weil sie es nicht wollen oder weil sie halt irgendwie denken, das ist schwach und das ist komisch. Aber wegen Männern musste ich mich mit meiner eigenen Männlichkeit irgendwie auseinandersetzen. So. Also, what the?
Bei all der Scheiße, die wir jetzt besprochen haben, die einen so belastet, was empowert dich?
Was empowert mich? Ehrlich gesagt, ich glaube, mich empowert gerade ganz, ganz doll tatsächlich einfach der Podcast mit Laura. So tatsächlich einen Menschen zu haben, mit dem alles sein darf, mit dem alles sein kann. Auch dieses, dass wir jetzt nicht einfach so Kollegen sind, sondern dass wir so Best Friends sind, alles miteinander teilen und uns alles gönnen. Also alles Gute dieser Welt. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt irgendwie sagen kann, was mich empowert, aber ich glaube, das sind alles meine Freundinnen, meine ganzen Freundschaften.
So spannend, was du gesagt hattest bei deinem Awakening, wo du dich mit deiner Sexualität auseinandergesetzt hast, dass da auch Serien so eine große Rolle gespielt haben. Weil mich empowert ganz viel auch Popkultur.
Ja,
und ich weiß, dass es bei dir auch so ist.
Immer. Ey, sorry, da reicht schon alleine irgendwie eine Folge Drag Race einmal irgendwie kurz zu gucken, wenn dann so gerade kurz bei Mac, also es gibt natürlich auch lustige Memes davon irgendwie, wie das dann immer gemacht wird, so die schminken sich gerade, dann werden immer die schlimmsten Geschichten ausgepackt. Und einfach nur zu wissen, ich bin nicht alleine. Ich glaube, das empowert auch ganz, ganz doll. Und das meine ich mit dem, ich glaube, das hätte ich damals, also vor 10 Jahren, vor 15 Jahren vielleicht auch so, weißt du, ja, ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Oh Gott, ja, aber damit will ich überhaupt, also einfach nur so zu wissen, ey, ich bin nicht alleine, es gibt ganz, ganz viele Menschen und ich finde, und dafür liebe ich das Internet, so, weil es gibt genug Punkte, so, womit es scheiße ist, aber einfach so zu sehen, popkulturelle Meme-Seiten, irgendwas, wo man einfach nur sieht, aha, okay, mein moralischer Kompass, den kann ich mal kurz abgleichen, damit bin ich nicht alleine. So, und das doch, ich glaube doch, das gibt Kraft. Es ist.
Vielen Dank, Simon, für das Gespräch. Ich glaube, wir haben so durch deine Lebensgeschichte ganz gut so erfahren, wie schwer das auch ist, mit seinem Selbstbild.
Schwul zu sein, sagt doch, schwul zu sein.
Fertig, Punkt. Nee,
ein weißer,
also
schwuler Mann, ist schwer.
Weil diese Frage Selbstbilder ist ja so, irgendwie finde ich, man geht so davon aus, so, okay, ich kann dir das genau beantworten, das ist so und so und so. Und als könnte man auf all diese viel zu komplexen Fragen, die ich dir heute gestellt habe, sofort irgendwie eine wie aus der Pistole geschossene Antwort liefern. Und ich finde gerade so schön an dem Gespräch mit dir, dass es zeigt, dass es voll der Prozess ist und dass du gerade voll am dran arbeiten bist.
Und das kann auch manchmal wirklich spät losgehen. Ja. Also was jetzt nicht heißt, dass ich vorher irgendwie der schlimmste Mensch war und ich sage, oh, da habe ich mich aber gedreht. Ich habe nur einfach, glaube ich, angefangen, mich ein bisschen bewusster mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ja, was einfach jetzt irgendwie daran liegt, so dass so viele Stationen in meinem Leben jetzt irgendwie da waren und jetzt auf einmal irgendwie die schönste gerade da ist. Und ich möchte, dass diese, so wie es jetzt gerade ist, soll es bitte ganz, 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 ganz
schön,
lange bleiben.
Perfekt, ganz toll. Ja, da drücke ich dir die Daumen für und ich werde es weiter beobachten. Vielen,
danke.
Vielen Dank,
ich dich
Simon.
Dich auch, Salva. Du bist cool.
Ach, du bist auch cool. Danke, Simon, für das Gespräch und für deine Ehrlichkeit.
Ich danke dir.
Selbstbilder ist ein Podcast der Berlinischen Galerie, produziert von ACB Stories. Inspiriert durch die Ausstellung Rieneke Dijkstra's Still Moving, die noch bis zum 10. Februar 2025 in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Host bin ich, Salwa Humsi. Redaktion macht Linus Lüttke und Sarah Maschinkowski von der Berlinischen Galerie. Producer ist Jan-Philipp Wilhelm. Sounddesign und Schnitt kommt von Dennis Hürter. Artwork von Joshua Söhn und Marie Mestwert.